Hallo und herzlich willkommen bei Royales Rauschen, dem Adelstalk von mir, Saskia Weck, und der Adelsexpertin Annika Helm. Hallo Annika, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Saskia, ich freue mich auch, gerade diese ganz besondere Woche jetzt mit dir zu besprechen.
Das stimmt, weil wir feiern ja auch heute gar nicht nur die 12. reguläre Folge unseres Podcasts, sondern auch den 44. Hochzeitstag von König Carl Gustav von Schweden und seiner Silvia und auch den 10. Hochzeitstag von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Und zu diesem Anlass hat ja der Palast im Laufe der Woche Fotos des Paares veröffentlicht, die traumhafter eigentlich nicht hätten sein können. Aber ich muss sagen, wenn man Prinz Daniel so betrachtet, kommt man spontan nicht unbedingt auf den Gedanken, dass die Ehe etwas Schönes ist, oder?
Ja, also ich war wirklich begeistert von Victoria, diese Kulisse im Pavillon von Schloss Haga, also ganz intim, ihre Kleider, ihr Schmuck, die offenen Haare. Wir haben Victoria endlich mal mit offenen Haaren. Das ist ja auch wirklich ein seltener Anblick. Und dann guckt man so Daniel an und denkt so, macht dir das hier eigentlich gerade Spaß? Bist du gerade glücklich? Also ich glaube, das war wirklich ein aufwendiges Shooting. Wir haben ja dann noch ein Foto gestern Abend bekommen und ich glaube, es gab mehrere Outfitwechsel und die brauchen da wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, bis das Licht stürmt und alles drumherum. Aber Daniel hat für mich so ein bisschen diesen Zauber aus diesen Bildern genommen, muss ich auch sagen, ja.
Ja, das stimmt. Also so Fotoshootings sind offiziell nicht Prinz Daniels liebstes Hobby. Und ich habe mich auch so erinnert gefühlt an den kleinen Prinz Oskar, ne? Ja. Der kleine krumme Prinz. Ja. Also das hat er vom Papa.
Ja, ich meine, diese Woche haben wir ein altes, neues Foto gesehen. Da lacht er ja wirklich vom ganzen Herzen. Aber wahrscheinlich hat er sich auch so ein bisschen am Papa orientiert und so gemerkt, oh, das macht hier alles nicht wirklich Spaß. Also für das Lachen und das Strahlen der Familie sind da definitiv die Mädels zuständig.
Definitiv, ja. Genau. Aber gefreut hat mich auch Prinz Carl Philipp und Prinzessin Sophia von Schweden hatten ja am 13. Juni ihren 5. Hochzeitstag und die haben ja auch nochmal Aufnahmen geteilt vom Tag ihrer Hochzeit, die wir noch nicht gesehen haben, ne?
Genau, da ist zum Beispiel ein Bild von Sophia mit ihrem Vater, dann auch wie Prinz Carl Philipp sich fertig macht. Viel entscheidender fand ich aber, was sie dazu geschrieben haben. Ist dir das auch aufgefallen?
Ich glaube, ich habe mich mehr auf diese Strahlebilder konzentriert. Was stand denn da?
Also ich lese das mal eben vor. Ja, manchmal steht jeder Mensch vor einer entscheidenden Wahl. Eine Wahl, die über seine gesamte Zukunft entscheidet und darüber, wer er ist und vor allem, wer er sein will. Und oft braucht es Mut. Mut, nicht den einfachen Weg zu wählen, nur weil er einfach ist, sondern den Mut, auf dem schwierigen Weg zu bleiben, weil er richtig ist. Das fand ich schon ein bisschen ungewöhnlich für eine Hochzeitstag-Message. Aber ich glaube, der Hintergrund ist der, dass Carl Philipp und Sophia hatten es ja wirklich nicht einfach am Anfang ihrer Beziehung. Also Sophia hat ja wirklich sehr viel negative Kritik gekriegt wegen ihrer Vergangenheit. Sie war ja Bikini-Model, auch in Reality-Shows zu sehen. Und die waren ja auch damals schon so ein bisschen kurz vor der Trennung. Das hat ja Carl Philipp damals in der Hochzeitsrede gesagt. Jedes Mal, wenn wir versuchten, uns zu trennen, brachte uns die Liebe wieder zusammen. Also da war wirklich einiges im Argen. Und ich glaube, dieses Statement jetzt nochmal darauf bezogen, zeigt einfach auch, wie schwierig sie es hatten in den vergangenen 5 Jahren. Aber dass sie trotzdem sich treu bleiben und dieser Ehe treu bleiben und weiter zusammenbleiben, auch wenn es nicht immer leicht ist.
Genau, und ich finde es auch schön, man sieht die ja auch auf Terminen hin und wieder zu zweit, ne? Also die nehmen sich auch regelmäßig Zeit zu zweit und das auch trotz der beiden Kinder, ne? Also es kam ja, ich glaube, direkt ein Jahr nach der Trauung der kleine Alexander auf die Welt, dann im Sommer 2017 der kleine Gabriel und das war ja allgemein so eine Zeit des Kinderbooms im schwedischen Königshaus, ne? Ja. Denkst du denn, dass in Schweden die Familienplanung abgeschlossen ist oder werden da noch mehr kleine Prinzen und Prinzessinnen das Licht der Welt erblicken?
Also ich persönlich glaube ja, Madeleine könnte noch mal ein Kind nachlegen. Also wie gewohnt, dass sie es vielleicht gar nicht merkt, wenn sie schwanger ist. Das hat sie ja mal ganz interessant erzählt. Och, da war ich schwanger. Ich habe es gar nicht gemerkt, war schon im 3. Monat. Ich könnte mir auch bei Carl Philipp und Sophia vielleicht noch ein Kind vorstellen. Aktuell aber eher nicht, weil sie ist ja auch sehr konzentriert auf ihre Freiwilligenarbeit. Und Carl Philipp ist ja jetzt auch aktiv im Militärdienst. Ja, aber bei Victoria und Daniel sehe ich definitiv kein Kind mehr. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, ist abgeschlossen und die sind, glaube ich, mit ihren beiden Kindern sehr glücklich. Aber ich habe ja auch an dich gedacht bei den Bildern von Carl Philipp. Das hätte jetzt ja auch dein Mann sein können, ne?
Ja, stimmt, da war Sophia ein bisschen schneller, aber ich muss sagen, ja. Ich habe da nicht nur einen sehr guten Ersatz bekommen, sondern wirklich auch meinen Märchenprinzen, der zu Hause auf mich wartet. Von daher bin ich da gar nicht traurig.
Ah, da bin ich ja beruhigt, sonst wären das ja sonst deine Hochzeitsbilder gewesen, ja.
Das stimmt, das wäre mir, glaube ich, aber ein bisschen zu groß und prunkvoll gewesen. Und ich glaube, man hat es auch als eingeheiratete Prinzessin in so einem Königshaus absolut nicht leicht. Und ich hätte gar keine Lust, da mit denen zu tauschen, oder wie siehst du das?
Ach, ich glaube ja immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Das, was bestimmt ist, wird passieren. Und ich glaube, man muss durchhalten. Da gebe ich dir recht. Auch Daniel, wir hatten ja das Beispiel, hatte es ja auch am Anfang überhaupt nicht leicht. Also die Schweden waren ja überhaupt nicht zufrieden mit ihm. Die fanden, dass er nicht gut genug ist für Victoria. Er war ja nur so dieser Fitnesstrainer, der wird diese Aufgabe nicht meistern. Also die haben ihm wirklich eine schwere Zeit gegeben. Und jetzt, alle lieben Daniel, ne? Also ich glaube, ja, am Anfang ist wirklich die Perspektive, du musst durchhalten. 2-3 Jahre und dann bessert sich das. Das war bei Kate so, das war bei Mette Marit so, bei Sophia. Megan hätte vielleicht einfach noch ein bisschen durchhalten müssen, ich weiß es nicht. Und dann wäre es vielleicht auch einfacher geworden.
Gut, aber dann besteht ja für sie noch die Chance, dass es sich bessert im Laufe der Zeit. Allzu lang ist sie ja noch kein Mitglied des britischen Königshauses.
Naja, aber ich glaube, jetzt, wo sie sich zurückgezogen hat, sie hätte vielleicht noch weiter durchhalten müssen, auch wenn es schwer ist. Und ich glaube, dieser Rückzug, der hat es einfach nochmal verkompliziert.
Wir warten mal auf diesen Enthüllungsroman, der im August erscheint, und sprechen dann nochmal. Es kann ja sein, dass sie ihr Image dadurch retten kann.
Wer weiß, ja. Aber wir haben ja noch einen besonderen Geburtstag auch gehabt in Schweden. Nikolas ist 5 Jahre alt geworden, der Sohn von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill. Mhm. Und ich fand das Bild auch sehr süß, ne? Also da ist ja immer die Frage, wem sieht das Kind ähnlich? Also ich sehe definitiv ein bisschen Chris, aber ich sehe auch ein bisschen König Karl Gustav. Wie geht's dir damit?
Ich habe dann auch die Bilder verglichen. Auf adelswelt.de hast du dir ja schön gegenübergestellt. Ich konnte die Ähnlichkeit jetzt nicht so richtig erkennen, muss ich sagen. Ich finde, dass der Kleine einfach eine perfekte Mischung aus Madeleine und Chris ist. Er hat auch nochmal was ganz Eigenes, was er mitbringt, ne? Aber er sieht auf jeden Fall aus wie so ein kleiner Disney-Märchenprinz.
Ja, das stimmt. Also vor einigen Jahren gab es auch so Bilder, sah er aus wie das Kind auf dieser Zwiebackdose früher. Also da war so ein Bild, das hatte ich auch mal nebeneinander gestellt. Da sahen die sich unglaublich ähnlich. Aber er hat schon was Besonderes. Also diese Form der Augen, diese großen Augen.
Ja.
Ja, ich glaube, das wird ein Herzensbrecher.
Ja, vor allem Madeleine hat ja auch Glückwünsche verfasst in den sozialen Netzwerken. Und da hat man ja auch ein bisschen erfahren, wie er charakterlich tickt, nicht wahr?
Ja, also dass er ganz herzig ist, ganz süß, unglaublich lieb, und sie hat ja auch schon mal gesagt, dass er ein sensibler Junge ist, so ein bisschen nach Chris kommt, wo man das ja fast nicht glauben kann, weil der immer so ein bisschen mürrisch wirkt, aber ja, er ist ein kleiner Mama-Junge, hat sie gesagt, also da ist ein ganz besonderes Band, und ja, ich bin immer freudig, wenn wir Bilder von Madeleine und ihren Kindern sehen können.
Ja, ich auch. Genau, der Kleine hatte Geburtstag, dann bereits am 16. April hatte ja Königin Margrethe von Dänemark Geburtstag, die wurde 80 Jahre, und normalerweise wird sowas ja mit einer großen Party gefeiert, vor allem in den Königshäusern, aber Corona-bedingt war das ja jetzt dieses Jahr nicht möglich, und auch die Sonderausstellung zu diesem Anlass unter dem Motto Gesichter der Königin im Nationalhistorischen Museum in Frederiksburg konnte nicht wie geplant am 3. April eröffnet werden. Das wurde jetzt aber am Dienstag nachgeholt, und da war sie ja nicht alleine, sondern sie wurde begleitet von ihrem Sohn, von Prinz Frederik und Prinzessin Mary. Und in der Ausstellung geht es um die Erziehung der Königin, ihre Aufgaben als Staatsoberhaupt und ihre künstlerischen Interessen und Fähigkeiten. Aber es gab ja noch eine Überraschung, die im Hintergrund geplant wurde für die Königin, und ich denke, du hast das schöne Video aus Schloss Christiansburg auch gesehen, oder?
Ja, natürlich. Also es gab noch von Drittklässlern gemalt, da bin ich erstmal vom Glauben abgefallen, weil ich male heute noch nicht besser als diese Kinder in der dritten Klasse. Gab es 98 Porträtbilder, die auch für Königin Margrethe gemalt wurden. Da war ich platt. Also wie gut die Kinder malen, unglaublich. Mhm. Spannend fand ich ja auch, was Königin Margrethe dann in dieser Fragerunde erzählt hat. Sie wurde gefragt, was isst du denn zum Frühstück, haben die Kinder gefragt, und sie hat gesagt, ja, ein Glas Milch, ein Becher Kaffee, eine Portion Haferbrei, ein wenig Brot mit Marmelade und Honig, was sie jetzt nicht gesagt hat, dass da wahrscheinlich noch eine ordentliche Zigarette dazu gehört bei Margrethe. Ne, erzählt man Kindern ja nicht so. Und ja, das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass das eigentlich ein recht bescheidenes, leichtes Frühstück ist für eine Königin, die ja viel am Tag auch ackern muss und viel Nervenstärke braucht.
Ich finde es ja niedlich, auch was für Fragen Kinder kommen, ja, in der dritten Klasse, was die so interessiert an der Königin, ja. Also da geht es überhaupt nicht um Politik oder sonst etwas, um ihre Erziehung oder wie sie aufgewachsen oder ausgebildet wurde, sondern was isst du eigentlich zum Frühstück? Das ist doch charmant. Sehr schön.
Also ich glaube auch, mit dieser Kunstausstellung hat man Königin Margrethe das schönste Geschenk gemacht, denn wir wissen ja, Königin Margrethe ist ein unglaublicher Kunstfan. Sie ist ja auch selbst malerisch aktiv. Sie hat damals für den Herr der Ringe die Illustration gemacht für das Buch und ich glaube, das war wirklich eine tolle Idee.
Ja, wow, toll.
Ja.
Aber wir hatten ja auch eine andere Ausstellungseröffnung diese Woche, die ganz und gar keinen fröhlichen Anlass hatte. Und zwar spreche ich jetzt von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und ihren drei Töchtern. Die wurden ja zur Gedenkausstellung zu Ehren von Ari Behn, der sich am 25. Dezember das Leben nahm, eingeladen. Kannst du uns dazu ein paar Hintergrundinfos geben?
Ja, also das war dieser schreckliche Schicksalsschlag, der uns Weihnachten, glaube ich, alle aus den Socken gehauen hat, wo wir nicht mitgerechnet hatten. Wir wussten natürlich, Ari Behn leidet an Depressionen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, er ist eigentlich auf dem Weg der Besserung. Und gerade Weihnachten, das hat man jetzt, glaube ich, nicht damit gerechnet. Und ja, bei dieser Ausstellung waren halt Märtha Louise und ihre drei Töchter zugegen und es war ganz interessant, was die älteste Tochter Maud gesagt hat, die ist inzwischen 17 Jahre alt, die hat über ihre Trauer gesprochen, hat auch gesagt, alles, was mit Papa zu tun hat, ist immer traurig und daran wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern, aber ihr ist unglaublich wichtig, dieses Andenken zu bewahren, darum hat sie auch damals diese bewegende Rede bei der Trauerfeier gehalten und sie hat auch nochmal erzählt, wie sie mit dieser Trauer umgeht, ne, weil in jungen Jahren den Vater auf so eine Art und Weise zu verlieren, ist, glaube ich, traumatisierend, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Und sie hat halt erzählt, ja, jeder trauert auf seine Weise, aber für sie war das wichtig, zum Psychologen zu gehen, in eine Trauergruppe zu gehen und sich auch professionelle Hilfe zu holen. Und ich glaube, das schon in jungen Jahren so realisieren zu können und da auch nicht Angst zu haben, sich Hilfe zu holen, ist unglaublich wichtig und das kann nicht schaden.
Richtig, also gerade für Jugendliche, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ist das natürlich auch nochmal ein Ansporn, sich da Hilfe zu holen, ne? Wenn es so ein prominentes Vorbild gibt. Mir ist ein bisschen das Herz gebrochen, als sie voller Reue gesagt hat, ja, ich wollte noch mit meinem Vater malen, aber ich habe es nie getan. Also das tat mir wirklich weh.
Ja, da kannst du natürlich nicht mit rechnen, dass dein Vater vom einen Tag zum anderen weg ist. Ne? Wir alle denken ja immer mit all den Menschen, die wir lieben, wo wir irgendwelche Ideen haben oder Pläne. Ja, man hat ja noch Zeit, aber ich glaube, wir sollten uns alle erinnern, dass man die Dinge, die man machen möchte, nicht ewig aufschiebt, sondern sie einfach umsetzen. Gerade auch mit den Menschen, die man liebt.
Ja, da hast du recht. Ja. Ein schönes Plädoyer zu einem traurigen Anlass.
Ja.
Genau, es gab ja auch noch einen traurigen Anlass in den Königshäusern und zwar Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco haben am Mittwoch Abschied genommen von Alberts verstorbener Cousine, der Baronin Elisabeth Anne de Massy. Die beiden standen sich ja sehr nahe. Die Baronin wählte zum Beispiel Albert als Patenonkel für ihren Sohn aus und war ja selbst die Patentante von Alberts Schwester Prinzessin Stephanie von Monaco. Wer war denn, abgesehen von Albert und Charlène, noch zu Gast bei der Trauerfeier?
Also wir haben Prinzessin Caroline gesehen, Prinzessin Stephanie, auch ihre Kinder. Also eigentlich waren alle da. Mir ist jetzt keiner aufgefallen, der nicht da war. Ich fand es so ein bisschen traurig, sie alle zu sehen, auch mit diesem Mundschutz, was natürlich nötig ist. Aber du willst natürlich eigentlich, wenn sowas Trauriges ist, auch deine Lieben, deine Familie umarmen und gemeinsam trauern. Aber das geht natürlich in der Corona-Krise nicht. Und das war natürlich so ein Moment, wo man denkt, ach, das ist das bitter, ne? Aber ja, ich glaube, sie haben versucht, trotzdem diesen Abschied für die geliebte Cousine so gut, wie man das auch in dieser Situation machen kann, wie möglich zu machen, trotz Corona-Krise.
Ja, man hat auch diese Verbundenheit gesehen zwischen Fürst Albert und Fürstin Charlène, finde ich. Also sie war ja die ganze Zeit an ihm dran, hat sich bei ihm untergehakt und war bestimmt ein Fels in der Brandung für ihn in diesem schwierigen Moment. Ja, ich
kann mir auch vorstellen, dass das so eigene Erinnerungen nochmal wachgerufen hat, also bei Albert, wie er seine Eltern verloren hat und auch bei Charlene, die ja zwei Freunde verloren hat. Ich habe immer das Gefühl, wenn man bei einer Beerdigung ist, denkt man irgendwie an alle, die man auch noch verloren hat und das ruft natürlich Erinnerungen wach. Aber ich muss sagen, abgesehen von diesem Termin war es ja diese Woche noch bei einem anderen Termin, das monegassische Fürstenpaar und da waren die auch sehr, sehr anschmiegsam miteinander. Also beim 24-Stunden-Rennen, da war Charlene richtig kuschelig mit Albert, sieht man ja auch nicht so häufig und auch mit ihren Kindern und das sind die Bilder, die, glaube ich, dann im Kontrast nochmal deutlich schöner wirken, wenn man sich die Beerdigung so in Erinnerung ruft. Ja, ne?
Das stimmt. Sobald die Kinder dabei sind, taut Charlene auch nochmal richtig auf. Ne? Da wird sie auch zu einer Kuschelmama.
Ja, genau. Ich glaube, sie ist auch eine tolle Mama. Ich weiß, die Fürstin Charlene spaltet immer die Gemüter, aber ich glaube, auf sie als Mutter kann man nichts kommen lassen.
Ja. Bleiben wir doch noch ein bisschen in Monaco, weil spannende News gab es diese Woche ja auch von Pierre und Beatrice Casiraghi. Beatrice hat ein Buch geschrieben. Für wen ist das denn gedacht und worum geht's?
Also erstmal vorweg geschickt, also Beatrice oder Beatrice, wie sie eigentlich italienisch richtig ausgesprochen wird, ist jetzt keine, die jetzt mal eben so eine Adlige, die mal so ein Buch schreibt. Ne? Also die ist Journalistin, die hat wirklich einen guten Ruf. Die hat damals auch in der italienischen Mafia ganz viel aufgedeckt und hat jetzt wirklich ein Buch geschrieben. Und zwar geht es um die Reise von Greta und Pierre, also Greta Thunberg und Pierre Casiraghi über den Atlantik. Damals im August 2019 sind die ja mit einem Segelschiff emissionsfrei nach New York gesegelt, weil Greta da am UN-Klimagipfel teilnehmen wollte. Und sie hat so ein bisschen die Reise beschrieben und auch erklärt, also es ist so ein Kinderbuch, wie sie dann den Kindern praktisch erklärt hat, dass der Papa jetzt weg muss, weil es etwas Wichtiges zu tun gibt. Also zwinge mich bitte nicht, den italienischen Titel auszusprechen des Buches, sonst verkloppt mich, glaube ich, meine italienische Familie, wenn ich das falsch mache. Aber es geht halt Kapitän, Papaya und Greta ist praktisch der übersetzte Titel in Kurzform. Mhm. Und ich glaube, das wird ganz schön zu lesen sein und gerade auch für deren beiden Söhne nochmal nachzulesen, was Papa da eigentlich für Abenteuer erlebt hat. Und ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie jetzt dieses Kinderbuch machen und war freudig überrascht, weil man von den beiden ja auch eigentlich nicht so viel hört.
Das stimmt.
Aber jetzt können wir ja alle das Buch auf Italienisch nachlesen. Ich beziehungsweise, glaube ich, lasse es mir eher übersetzen von meiner Familie, denn mein Italienisch ist wirklich schlecht. Aber ja, fand ich schön. Ist eine schöne Idee und da kann man natürlich dann auch nochmal ein bisschen das Klima und die Klimaprobleme mit in den Vordergrund stellen.
Also ich würde mir das Buch ja selber auch mal durchlesen, auch ohne Kinder, aber ich hatte jetzt gar nicht nachgeguckt. Weißt du das zufällig, ob es das Buch dann auch auf Deutsch geben würde?
Also bisher, glaube ich, ist das nicht in Planung. Es gibt es bisher nur auf Italienisch, aber ich denke mal, wenn es in Italien voller Erfolg wird, dann wird man sich die Chance ja nicht nehmen lassen und das auch noch auf den großen deutschen Markt zu bringen.
Sonst müssen wir uns nochmal für eine italienische Stunde anmelden. Genau. Und Annika, was machen denn eigentlich unsere Lieblingsbriten? Im britischen Königshaus war diese Woche doch bestimmt einiges los, oder?
Ja, also es war ja schön. Also es ist ja die Corona-Krise, die klingt langsam so ein bisschen ab. Und wir haben jetzt William, Charles und Camilla das erste Mal wieder bei öffentlichen Terminen gesehen. Mhm. Das fand ich schon wieder toll, ne?
Ja,
also
mit gebührendem Sicherheitsabstand.
Ja, natürlich. Na, obwohl, ich weiß nicht, Charles ist ja vielleicht jetzt immun, der hat es ja schon hinter sich. Mhm. Aber Camilla und Charles waren zusammen bei einem Krankenhaus und haben den Mitarbeitern gedankt, haben dann ja auch genau wie William nochmal über die Corona-Krise gesprochen. Charles hat nochmal seine Symptome geschildert, dass es bei ihm hauptsächlich so war, dass er einfach seinen Geschmack verloren hat und auch nicht mehr gut riechen konnte. Mhm. Und William war auch bei einem Krankenhaus. Und dann gab es ja noch einen Termin, der gestern ganz wichtig war. Da hast du ja irgendwie Infos.
Ach so, genau, richtig. Also gestern war Emmanuel Macron in London, um Charles und Camilla zu treffen und Charles de Gaulle zu gedenken. Mhm. Das Händeschütteln fiel dann natürlich auch weg und das fand ich aber ganz nett. Da gab es auch Videos im Internet, wie sich Macron dann vor dem Thronfolgerpaar verbeugt und Camilla macht das ihm dann nach und das war irgendwie ganz charmant.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist für uns alle auch so ein bisschen ein Zeichen, dass die Normalität vielleicht vorübergehend langsam wieder ein bisschen zurückkehrt. Und wenn die Royals wieder auftreten, dann ist es ein gutes Zeichen.
Ja, genau. Herzogin Camilla hatte ja auch noch einen wichtigen Posten diese Woche, den sie zu vertreten hatte. Die ist ja Ehrenrichterin des Kinderschreibwettbewerbs 500 Words. Und dieses Jahr verriet sie im Rahmen des Wettbewerbs in einer Videobotschaft, ne, Corona-bedingt, dass sie die Geschichten eines Jungen sehr zum Weinen brachten. Und zwar ging es da um die Geschichte des 8-jährigen Lenny Tucker. Der hat nämlich eine Geschichte über einen einsamen alten Hasen geschrieben, der auf bewegende Weise in den Himmel kommt. Und der Junge hat sich so sehr gefreut über diese Auszeichnung von der Herzogin, dass er gesagt hat, also dann spendet er jetzt seinen Preis als Zeichen der Dankbarkeit für Bücher an seine Schule.
Wow.
Das fand ich auch toll.
Mit 8 Jahren.
Ja.
Solche Gedanken schon zu haben und auch an andere zu denken, unglaublich gut.
Ja. Finde ich auch, ne, in dem Alter, genau. Ja. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln. Du hattest ja jetzt auf adelswelt.de auch nochmal berichtet über den Film, der geplant ist, über Prinzessin Diana.
Oh, ja.
Genau. Ich hab ein wenig lachen müssen, als ich gelesen habe, wer Diana spielen soll.
Ja, ich dachte auch, ich fall vom Glauben ab. Also ich hätte mir wirklich, also ich nichts gegen die Schauspielerin an sich, aber es geht um Diana. Ja. Diana, unsere Ikone.
Die
also
Göttin.
Für alle, die es noch nicht gelesen haben, Kristen Stewart soll Diana spielen. Also sie ist ja bekannt aus dieser Twilight-Saga, die ich niemals gesehen habe. Und das passt für mich so überhaupt nicht. Mhm. Also Kristen Stewart ist für mich vom Image eher so ein bisschen Rebellen, ein bisschen rotzig und hat auch immer so eine negative Ausstrahlung. Ne?
Sehr,
und sie als Diana zu sehen, ich kann mir sie nicht vorstellen, diesen typischen Diana-Kostüm mit diesen Clip-Ohrringen. Das wird wie verkleidet aussehen. Aber und da war auch die Reaktion auf alles Welt ganz, ganz negativ zu 99%, dass man sich Kristen Stewart überhaupt nicht vorstellen kann. Aber der Regisseur hält große Stücke auf sie. Er hat ja gesagt, er glaubt, sie kann viele Emotionen darstellen. Sie ist eine der begnadetsten Schauspielerinnen, die wir aktuell haben. Und sie wird die Emotionen, die Tiefe, die Diana mitbringt, gut darstellen können. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen.
Nee, ich mir auch nicht. Aber es geht doch in diesem Film auch so um Dianas dunkelste Stunde. Darum, dass sie dann diesen Entschluss fasst, Charles zu verlassen, sich scheiden zu lassen. Gut, das heißt, das Thema an sich ist ja schon ein düsteres, emotional bedrückendes, depressives, da könnte Kristen Stewart dann vielleicht sogar schon wieder reinpassen.
Ja, genau. Es geht praktisch darum, dass man als Frau dann irgendwann zu sich selbst findet und sagt, ich brauche das alles nicht, ich kann mich auf mich selbst verlassen und ich schaffe es, diesen Absprung zu wagen. Aber also, nee. Also, ich werde mir das natürlich anschauen. Ja. Also, ich fand Naomi Watts damals in dem anderen Diana-Film, fand ich eine gute Wahl. Die hat wirklich die Mimik exakt ziemlich gut nachgemacht.
Ja, sehr gut.
Aber Kristen Stewart?
Die wird für mich immer die Bella aus Twilight sein. Also da sehe ich die immer. Und die hat ja aber auch mal einen Rockstar gespielt. Das hat auch gut zu ihr gepasst. Das hat man ihr alles abgekauft. Aber auch, ne, also wenn du die jetzt auf dem roten Teppich siehst, immer hat die ganz furchtbare Frisuren. Das fällt mir bei keinem anderen Menschen auf der Welt so sehr auf wie bei ihr. Ganz schlimme, hässliche Frisuren. Dann immer dieses düster, dunkle Make-up. Aber gut, also die Leute stehen auf sie. Ja, sie ist ja auch Model für Chanel. Irgendwas scheint die Frau dann doch an sich zu haben. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Vielleicht hat sie doch eine ganz tolle Ausstrahlung. Wer weiß.
Echt? Ja, natürlich ist das auch irgendwie faszinierend, wenn man so diese ich scheiß auf alles Attitüde hat. Aber für mich hat sie einfach auch keine Ähnlichkeit mit Diana, rein optisch nicht. Und dann diese Ausstrahlung. Ja, wir werden abwarten. Ich werde mir das angucken. Der soll 2021 gedreht werden, kommt dann wahrscheinlich 22 in die Kinos. Aber ja.
Dann revidieren wir unsere Meinung.
Ja, wenn sie es gut macht, dann bin ich auch die Erste, die sagt, sie hat es gut gemacht. Ja. Aber ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen und da gab es ja auch die Kritik, also bei Twitter ging es ja auch ab, dass sie ja keine britische Schauspielerin ist und dass man ja auch jemanden hätte finden können, der Brite ist und auch ihr ähnlicher sieht und auch ein bisschen die Attitüde verkörpern kann.
Garantiert.
Ich
hätte mir auch so ein neues Gesicht gewünscht auf der Leinwand. Ja, also meine Schauspielerin, eine junge Schauspielerin, die man noch nicht kennt, die halt auch so eine Sanftmut ausstrahlt, so eine Grazie, diesen Stil, den Diana verkörpert hat und wofür sie auf der ganzen Welt geliebt wurde.
Ja, also wir sehen ja, The Crown ist ja in Deutschland noch nicht so weit, aber da hat man ja schon die Bilder gesehen, welche Diana gecastet wurde. Mhm. Und ich fand, das trifft es deutlich eher als Kristen Stewart, wo ich immer Kirsten sage, ne? Also
ja, kommt auch selber raus.
Man neigt dazu, Kirsten zu sagen, aber es ist Kristen.
Ja. Das hatte ich noch gar nicht gewusst, dass es da jetzt schon eine Schauspielerin gibt, die in The Crown Diana spielt. Kannst du was zu der erzählen?
Ach, eine ganz junge Britin, die sieht ja auch ziemlich ähnlich, finde ich. Also die verkörpert halt die junge Diana, die noch sehr schüchtern war und sich mehr oder weniger hinter Charles versteckt hat und noch nicht diese Powerfrau war, die sie am Ende war. Mhm. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht präsent. Ihr könnt das ja mal gerne nachher können wir in den Informationen schreiben. Und ja, die fand ich vom Erscheinungsbild auf jeden Fall treffender. Ich habe sie jetzt noch nicht Schauspielern sehen, aber mit der Wahl war ich deutlich zufriedener.
Mhm. Okay, ja, die werde ich dann auch mal googeln, wenn wir fertig sind. Genau. Und Prinz Harry und Herzogin Meghan haben wir vorhin nur mal ganz, ganz kurz thematisiert. Dabei war das ja diese Woche ein Riesenartikel in der Sun. Da ging es um Archwell, ne, die Non-Profit-Organisation der beiden. Da geht scheinbar einiges schief in Amerika. Was ist denn da los?
Ja, also es war ja dieses groß angekündigte Projekt und jetzt fehlt da wohl ein bisschen was. Also sie haben die Unterlagen nicht komplett eingereicht, es wurden wohl die Gebühren nicht gezahlt, Unterschriften fehlten und jetzt heißt es laut The Sun, ich meine, ist jetzt auch nicht die verlässlichste Quelle, aber ne, wurde noch nicht dementiert, wollen sich Meghan und Harry jetzt auch erstmal auf die Black Lives Matter Bewegung konzentrieren, was ich finde durchaus auch lobenswert ist, aber es hat natürlich jetzt so einen negativen Untouch, wenn sie es nicht auf die Reihe kriegen, ihre Organisation ordentlich zu starten. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber bringt natürlich jetzt nicht die besten Schlagzeilen. Ne?
Ja, genau. Mit Archware soll es dann nächstes Jahr erst weitergehen, angeblich. Ich hatte ja auch gelesen, aber das ist natürlich auch unter der Rubrik Klatsch und Tratsch jetzt zusammengefasst. Megans Mutter Doria Ragland soll ja in das Haus von Harry und Meghan eingezogen sein.
Wäre ja nicht so, dass das nicht genug Platz bieten würde. Ne? Wir haben uns darüber ja mal unterhalten. Da hast du ja auch schon überlegt, was soll man mit so vielen Schlafzimmern machen? Ja, wenn die Schwiegermutter einzieht, Jen ist ja schon wieder ein Zimmer belegt. Ich könnte mir das vorstellen, weil die haben, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis. Und ich glaube, auch Harry hat immer diese Mutterfigur ein Stück weit gefehlt. Mhm. Und wenn da ja praktisch seine Schwiegermutter in diese Position tritt, ist das sicher nicht schlecht. Und ich glaube, auch für Kinder ist es toll, mit Großeltern unter einem Dach aufzuwachsen. Ist bei mir auch so gewesen.
Bei mir auch.
Ja,
ja. Genau, da hatten wir Glück mit der Oma zu Hause. Das war immer schön.
Ja. Genau, und ich glaube, das ist nicht negativ. Ob es stimmt, wissen wir nicht. Es gibt im Moment so viele Spekulationen über Harry und Meghan. Bestätigt wird wenig und das ist ein bisschen bedauerlich. Aber die können ja natürlich nicht jedes Gerücht, was aufkommt, bestätigen, sonst wären sie oder dementieren, sonst wären sie ja den ganzen Tag damit beschäftigt. Ne?
Das stimmt, aber mit dem Zusammenleben, da hatten die ja schon mal einen Testlauf, als Archie geboren wurde. Da ist ja Doria Ragland auch mit ins Frogmore Cottage gezogen und das kann ja sein, dass es ganz nützlich gewesen ist. Ne? So kann man sich dann auch mal hinlegen, auch wenn das Baby schreit und kann es der Großmutter übergeben und die kümmert sich dann liebevoll. Also allzu schlecht ist das vielleicht gar nicht. Ja, Annika, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der 12. Folge angekommen. Es ging schnell heute, oder?
Ja, ich könnte mit dir stundenlang sprechen.
Ich
das
auch.
Das ist immer so spannend, ne? Ja.
Das ist gut, dass wir uns jede Woche treffen und nicht nur einmal am Monat oder so. Dann würden wir ja gar nicht mehr fertig werden. Da hätten wir so einen 8-Stunden-Podcast. Gibt's ja auch.
Ja, vielleicht, wer Interesse hat, ne, für den 8-Stunden-Podcast, wir können ja mal einen Rekord aufstellen im längsten royalen Podcast der Welt.
Genau, dann vielleicht nach unserer Sommerpause.
Welche Sommerpause, ja.
Genau, darüber sprechen wir dann später noch.
Genau, und wenn ihr Fragen habt an unseren Podcast, dann stellt die gerne auf der Instagram-Seite von Royales Rauschen. Ihr müsst das nicht an Adelswert schicken, ne? Dann kann nämlich Saskia die Nachrichten auch gleich lesen. Und auch wenn ihr über aktuelle Ereignisse in einer Woche Fragen habt, fragt sie und wir werden sie beantworten.
Richtig, wir haben ja auch eine schöne E-Mail-Adresse, die gerne genutzt werden darf. Genau, das wäre podcast@news.de. Also schreibt mir auch gern. Ich verspreche, ich lese jede einzelne Nachricht und werde sie auch zu gegebener Zeit beantworten. Ja, ich stehe auch gerne im Kontakt mit und im Austausch mit unseren Hörern. Das ist immer spannend.
Ja, also bisher kriegen wir ja nur Komplimente. Das ist immer schon ein bisschen Balsam für die Seele.
Das stimmt, ja. Genau. Ja. Und ich habe auch noch mal einen Tipp für die Hörer und auch für dich, liebe Annika. Ich habe nämlich letzte Woche bei A Decent Cup of Tea, das ist dieser schöne Großbritannien-Blog von der lieben Sandra Wickert, vorbeigeschaut und habe mir da dieses Bananenbrot-Rezept von Meghan Markle rausgezogen und das mal nachgebacken. Und das war sehr lecker. Und das empfehle ich jedem auch mal nachzubacken.
Oh, klingt gut, muss ich machen am Wochenende.
Ja. Gut, Annika, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch. Wir hören uns auf jeden Fall am nächsten Freitag wieder. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben bitte gesund. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Tschüss und vielen Dank.